Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zur 266. Ausgabe des Payment & Banking Fintech-Podcast. Guten Morgen, Jochen.
Hallo, André.
Jochen, wir haben heute Anfang Juni, beziehungsweise glaube ich noch ist Mai, aber wir haben schon die Liste vorliegen der News, die aus dem Mai an uns herangetragen worden sind und über die wollen wir heute sprechen, ne?
Ja, der verbliebene Tag im Mai, der ist Wochenende, da kommt wahrscheinlich nichts mehr.
Genau. Bevor wir anfangen, wollen wir ganz kurz unseren Sponsoren danken. Die Kollegen von Mastercard, die uns jetzt wirklich schon ganz lange Zeit die Treue halten. Dankeschön, Kollegen von Mastercard, für das Sponsoring des Podcasts, der Veranstaltungen und vom Blog. In dem Zusammenhang auch der Hinweis auf die Bags. Sie rückt näher. Ungefähr in 10 Tagen von jetzt wird die BEX stattfinden. In Frankfurt treffen wir uns in einem Studio beziehungsweise in einem Hotel, was zum Studio umgebaut wird. Die Panelisten werden zum großen Teil da sein und ihr alle, ihr Hörer, könnt dabei sein, indem ihr euch ein Streaming-Ticket unter bankingexchange.com kauft für den 9. und für den 10. Juni, 99 Euro. Das Streaming-Ticket und könnt dann 2 Tage lang Teil der Banking-Exchange sein. Der eine oder andere weiß, dass es normalerweise ein Invite-Only-Event ist und dieses Mal öffnen wir es durch die Virtualität möglich für alle. Geiles Line-Up. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt gestern und bin echt beeindruckt, wen wir alles da haben und wen das Team alles in seine Panels bekommen hat. Also ich bin echt ganz beeindruckt darüber, wie wir da zusammenbekommen haben. Was sagst du?
Ja, also sehr, 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 sehr tolles Line-up. Spannende Veranstaltung für uns natürlich auch insofern, dass wir das in einem komplett neuen Kontext machen und auch mal lernen müssen, wie das jetzt funktioniert mit diesen virtuellen Konferenzen. Wir hatten ja bis zuletzt gehofft, dass wir es tatsächlich noch physisch machen können, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, dank Corona, um auch das Buzzword gleich am Anfang an mal in den Raum zu stellen. Trotzdem tolles Line-up und so kann es jeder von zu Hause anschauen. Wir haben noch am Abend ein Gin-Tasting und da freue ich mich auch sehr drauf. Da kann nämlich jeder sich Gin-Pakete nach Hause bestellen, hat dann verschiedene Gins in natürlich kleinen Dosen und muss nur ein Glas, Eis und ich glaube Zitrone haben und dann kann man verschiedene Gins dann zusammen mit uns virtuell remote testen und ausprobieren. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend.
Ja, genau. Wir haben, glaube ich, eine der bekanntesten und besten Sommeliers da, also eigentlich eine ausgewiesene Weinkennerin, Stefanie Döring, die auch schon das eine oder andere Mal in ein paar Podcasts war, beim Spiegel und bei Gastrofite. Und Steffi wird in Frankfurt sein und auf der Bühne die Gins präsentieren. Sie hat mich mal vor Jahren an das Thema Gin rangeführt. Also ich habe das allererste Gin-Tasting, was ich gemacht habe, war bei ihr. Und seitdem habe ich auch eine relative Leidenschaft für das Thema. Und deshalb echt freue ich mich auch drauf. Ist immer wieder lustig mit ihr und einfach wirklich ausgewiesene Gin-Kennerin. Aber jetzt weg von der BEX, wo ihr, wie gesagt, alle dran teilnehmen könnt. bankingexchange.com kann man das Ticket bestellen. Gin halt auch dort. Wir wollen in die News reingehen, Jochen, und Christina Casala, die für uns die News ja immer zusammenstellt, hat das auch jetzt wieder gemacht und lass uns mal reinspringen. Es gibt eine ganze Menge, was im Mai passiert ist, wahrscheinlich in Teilen auch Corona-bedingt, aber auch eine ganze Menge Fundings und wir versuchen es einfach so wie jedes Mal, ne? Wenn wir was zu sagen haben, sagen wir was und wenn wir nichts zu sagen haben, springen wir schnell über die Meldung drüber weg, aber wir fangen an mit einem Investment-Thema. Die Kollegen von Robinhood aus den USA, über die wir ja auch schon häufiger mal gesprochen haben, also eines der Vorzeige-Investment-Startups, sammeln mal wieder Geld ein. Zuletzt die Meldungen von ihnen waren eher immer Hiccups, also in der aufkommenden Corona-Krise waren sie ja plötzlich teilweise mal nicht verfügbar und da hatte man das Gefühl, dass der ein oder andere Broker, über die sie abwickeln, ihnen auch die Tür zugemacht haben. Aber jetzt sammeln sie mal wieder Geld ein, ne? Was sagst du?
Ja, ist ja das große Beispiel oder Vorbild für Trade Republic bei uns in Deutschland. Beeindruckend, 280 Millionen Dollar eingesammelt. Aber das ist natürlich jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise zum zweiten Mal schon kein Wunder, weil man hört ja von allen Direktbrokern, dass die Volumen in den sehr volatilen Märkten sehr massiv nach oben gegangen sind. Also sie von alle haben sehr viel neues Trading-Volumen generiert und natürlich dann auch Revenue generiert. Von daher kein Wunder, dass die jetzt natürlich das auch nutzen für ein Fundraising. Und ja, Bewertung 8,3 Milliarden US-Dollar ist auch ein massives Wort. Das ist fast so eine Bewertung wie die eine oder andere Public-Listed-Bank in Deutschland.
Absolut. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Bewertung beim letzten Mal auch schon fast gestanden hat. Also was man momentan ja sieht, dass die eine oder andere Finanzierungsrunde eher auf so einer Flatline ist. Ne? Dass ganz oft die letzte Bewertungsrunde herangezogen wird und nicht neue Bewertungen stattfinden, sondern man in der Regel sagt, okay, komm, wir nehmen die letzte Bewertung als Grundlage und schießen nochmal Geld nach. Aber das sieht man ja gerade momentan häufiger. Das werden wir, glaube ich, auch heute an der einen oder anderen Meldung nochmal sehen. Das ist gerade so fast ein bisschen Standard zu sein scheint.
Ja, wobei, also ich meine, 8,3 Milliarden ist schon ist nicht wenig. Und wir müssen natürlich immer noch berücksichtigen, was natürlich auch kürzlich vor der Krise an der Börse passiert ist mit IPO-Kandidaten oder diejenigen, die IPO gegangen sind, also Stichwort WeWork und Uber, die vor IPO auch massiv aufgeblasene Bewertungen hatten. Und die einen haben es an die Börse geschafft und sind kollabiert und die anderen haben es gar nicht an die Börse geschafft. Vorher kollabiert. Von daher sind die Pre-IPO-Bewertungen vielleicht dann doch auch etwas zu aufgeblasen und da ist man vielleicht ganz gut und gesund, dass es dann mal stagniert und nicht weiter nach oben.
Ja, lass uns zum nächsten gehen und auch, glaube ich, eine super interessante Meldung. Andreessen Horowitz. Ist es eigentlich der bekannteste und beste VC der Welt, könnte man fast sagen. Ne? Also jedenfalls wahrscheinlich einer der Top 5 VCs.
Ja.
Legt einen zweiten Kryptofonds auf und mit einer Summe, die viele, viele europäische VCs schon belastet werden lassen, weil das der zweite Kryptofonds ist, den Andreessen Horowitz in den letzten Jahren aufgelegt hat, jetzt von 300 Millionen Dollar, der letzte über 515 Millionen Dollar. Also in Deutschland sind ja ganz häufig Fonds froh, wenn sie irgendwie an die 100 Millionen kommen. Und Andreessen Horowitz hat jetzt 800 Millionen in zwei Fonds um nur in Krypto-Themen zu investieren?
Also erstens, ich kenne ja den Marc Andreessen, habe da mal das Vergnügen gehabt, ihn mal kennenzulernen.
Ihr habt ja beide irgendwie so, ihr seht euch eh.
Wir haben es aber nicht kennengelernt, weil wir eine ähnliche Kopfform haben. nee, das nicht, aber ich habe ihn mal auf PayPal kennengelernt, weil er war zum damaligen Zeit eBay Board Member. Beeindruckend. Und was ich bei dem jetzigen Fonds auch so eindruckend finde im Vergleich zu fast allen deutschen oder europäischen VCs, ist, dass die halt sehr stark auf Thesen basiert investieren. Das ist nicht so nach dem Motto, wie viele andere VCs hier, ich will mein Risiko minimieren, also ich will erst eigentlich nur in Startups investieren, die schon massiven Traktion haben und auch schon gute Revenues. Das ist anfangsstrichen einfach, da brauche ich auch kein VC sein, sondern Andreessen Horowitz investieren auf Basis der These, Krypto wird kommen und es wird kommen und es wird massiv groß werden und sie wissen nicht, wer die Player sind, die dann groß werden und sie wissen, dass auch noch eine riesen Strecke vor ihnen liegt, aber deswegen holen sie massiv Geld und streuen ihre Wetten in dem Bereich sehr breit, wohl wissend, dass dann irgendwann, wenn man in dieses übliche Gartner-Hype-Cycle durch das Tal der Tränen gekommen ist und wenn Krypto tatsächlich sich etabliert hat, dass sie dann bei den Führenden dabei sind. Und das ist natürlich, da braucht man A, viel Geld, man braucht B, viel Zeit und man braucht C, große Egos. Und man muss sehr von sich selbst überzeugt sein, dass dann auch das funktioniert. Und das hat man natürlich im Silicon Valley.
Also Mut, Geld und Ausdauer, ne?
Genau. Und insofern, das unterscheidet halt Andreessen Horowitz von fast allen in Europa.
Ja, absolut. Und thesenbasiert zu investieren, in der Tat, das machen die Kollegen ja wirklich schon ganz, ganz lange und sind deshalb wahrscheinlich auch genauso erfolgreich, wie wir sie gerade halt auch sehen. Ne? Und das Wort Krypto ist ja manchmal auch ein bisschen misleading. Ne? Viele packen das ja dann damit in die Ecke von Bitcoin und irgendwelchen Sachen. Aber worum es denen ja vor allen Dingen halt auch geht, ist das Thema dezentralisierte Finanzen, ne? Also DLT-basierte Sachen. Das sind ja die Dinge, wo Andreessen Horowitz da auch mit reingeht. Ne?
Exakt. Infrastruktur. Und so sehr ich ganz gerade über die europäischen VCs geschimpft habe, es gibt eine große Ausnahme, grau in dem Bereich, das ist Blue Yard, die auch explizit in dem Bereich mit rein investieren. Und genau die gleiche These haben wir Andreessen Horowitz, das wird kommen, das wird groß sein, das wird massiv auch die IT verändern. Wir wissen alle nicht, ob die Startups, die sie heute investieren, dann dabei sind oder nicht alle schon tot sind und dann halt noch die zweite Generation erst kommen muss. Aber genau die gehen den gleichen Weg.
Genau, und vielleicht für alle, die es nicht wissen, Marc Andreessen ist derjenige, der den Satz geprägt hat, Software is eating the world. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ich glaube, das hat er gesagt vor 10 Jahren oder sowas, hat er damit ja auch so absolut recht. Ne? Du kannst dir die Automobilindustrie angucken und alle möglichen Industrien angucken. Wenn man den Satz ein bisschen nachhallen lässt, hat er ja völlig recht gehabt damit. Ne? Hat dann nachher nochmal nachgelegt, dass irgendwie auch Mobile is eating Software so ein Stück weit. Also der Typ ist einfach echt unglaublich. Also auch der Podcast von denen sehr zu empfehlen, der Blog von denen sehr zu empfehlen. Und gut, du kennst ihn sogar persönlich. Chapeau. Steigen wir ins nächste Thema ein und wir haben 2 Meldungen zur N26.
Ja, N26 hat genauso wie die Kollegen von Robinhood gerade eine neue Runde gemacht, 100 Millionen, auch da zur bestehenden Bewertung, keinen großen Anstieg der Bewertung. Geht weiter, sie brauchen natürlich weiterhin Geld für die Expansion und gleichzeitig hat N26 Corona-bedingt Teile der US-Belegschaft entlassen, 9 von 90 Mitarbeitern. Ganz ehrlich, das ist die Meldung nicht wert. 9 von 90 Mitarbeitern. Ja, das ist 10% und da klickt man natürlich. N26 lässt 10% der US-Belegschaft. Aber sorry, 9 Leute.
Nein. Also ja, ich habe es ja kürzlich auch mal gesagt. Also das ist irgendwie, glaube ich, keine Krise. Da war ja letztens aber die Meldung, dass ein paar Manager da rausgehen. Auch das ist, glaube ich, normal, Fluktuation. Und wenn du in der Krise und in den USA ist die Krise ja gerade noch mal in einer ganz anderen Art und Weise angekommen als bei uns, dann ist das, glaube ich, irgendwie echt überschaubar, wie du es gerade gesagt hast. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Funding-Runde, 100 Millionen noch mal reinzuholen, gleichzeitig halt auch immer wieder die Hinweise darauf, dass sie halt auch in Richtung der Profitabilität gerade gehen. Ich glaube, die haben sich die Taschen gerade noch mal ganz bewusst jetzt voll gemacht, also voll in Anführungszeichen, um, wenn die Krise jetzt noch länger andauert, dann irgendwie auch gewappnet zu sein und nicht in Probleme reinzukommen. Also glaube ich auch ein schlauer Move, das jetzt gemacht zu haben.
Ja. Und übrigens, apropos Bewertung, es war ja am Anfang der Corona-Krise so, dass gesagt wurde, ja, durch den Abstürzen der Börse gehen die ganzen Startup-Bewertungen weg. De facto, wenn man jetzt natürlich die Börse anschaut, insbesondere die Tech- und zukünftigen Aktien oder die zukünftigen Player, also die GAFAs und alle anderen Online-Player.
Zukunftsthemen sozusagen. Ne?
Zukunftsthemen, genau, nicht zukünftig. Zukunftsthemen. Die sind alle durch die Decke gegangen, haben eine Bewertung, die signifikant höher liegt als vor der Krise. Insofern wird sich das garantiert auch auf die Startups durchspielen. Und insofern, dass das berühmte, vielleicht auch von Investoren gehoffte Runtergehen der Bewertung, um nochmal gute Schnäppchen zu bekommen, ist, glaube ich, nicht so der Fall.
Ja. Dann lass uns auf das nächste Thema gehen. Zeitgold, ein Buchhaltungsthema, also auch dann mittlerweile lang anhaltendes Thema, das alle sagen, in das Thema Buchhaltung, da muss einfach Bewegung nochmal rein. Also die ganzen alten Player von Sage über in Deutschland, Lexware und wer auch immer, sind nicht diejenigen, die die Zukunft alleine haben werden. Jetzt hier Zeitgold, auch schon, glaube ich, mittlerweile seit 4 oder 5 Jahren unterwegs, ehemalige Gründer, Mitgründer von SumUp, haben auch nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht, nochmal 27 Millionen Euro eingesammelt, vor allen Dingen von Bestandsinvestoren. Ja, gut, geht auch da bei den Kollegen weiter. Die sind in Deutschland und in Israel beheimatet und versuchen halt das Thema Buchhaltung auch immer sofort mit Datev und sonstigen anderen Schnittstellenanbietern zu verbinden. Sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ne?
Ja, beeindruckend. Mal gucken, wie das da weitergeht. Also da ist noch ein Riesenbereich, der disrupted werden muss, mal aus meiner Sicht.
Absolut. Also da habe ich gestern auch erst wieder in dem Podcast von Kilian mit den Kollegen von Quanto auch gehört, wie sie sich positionieren. Und sie sagen ja im Grunde genommen, sie wollen sowas wie der ausgelagerte CFO von den kleineren und ganz kleinen Unternehmen sein und halt nicht nur Banking machen, sondern halt Banking als Datenquelle benutzen, um eigentlich der CFO zu sein und das ganze Thema Finanzen ganzheitlicher zu betrachten. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, den halt auch in Zeitgold und alle anderen Player an der Stelle haben. Alle haben so ein bisschen einen kleinen Sweet Spot, ne? Also von Contest da und Zeitgold da. Und aber ich glaube, haben alle echt eine Berechtigung.
Ja, vor allem, also das Interessante ist dann, wenn man diese ganzen einzelnen Startups nimmt und dann die kombiniert, also wenn dann beispielsweise Contest mit Zeitgold eine enge Integration hat, das ist dann das, was dann am Ende des Tages extrem spannend wird.
Ja, genau. Und dann ist die Frage, wer halt sozusagen das Frontend ist, ne? Also wer Customer Facing ist.
Genau.
Da wird es, glaube ich, dann mal irgendwann entscheidend sein, wer dann eher so der Middle-Backend-Player in dem ganzen Game ist und wer halt Frontend-Facing ist, ne? Oder Front-Facing ist.
Absolut. Aber ich habe eine kleine Errata zu dem von dir angesprochenen Podcast von Kilian mit Quanto, weil der hat ja im Podcast gesagt, dass es nicht möglich sei, ein Konto rein online zu eröffnen, außer mit der GLS-Bank. Und hat die Sparkasse, Raiffeisenbank, Deutsche Bank und Co. angesprochen, Commerzbank. Jetzt, ich habe ihn sogar angerufen, habe gesagt, Moment, es ist nicht nur die GLS-Bank, weil wir zumindest bei TraxPay haben wir jetzt ein Konto bei der Postbank rein virtuell aufgemacht, ohne eine Filiale zu besuchen. Da du ja ein deutscher Bankkonzern bist, ging das nur nicht, weil die Postbank nicht KfW angebunden ist, oder hat Kieler das einfach nicht auf dem Radar gehabt, dass die Postbank rein online geht?
Ich glaube, das Zweite.
Okay.
Weil die Postbank natürlich KfW akkreditiert ist.
Okay, also dann insofern Errater, nicht nur die GLS-Bank schafft das, sondern die Postbank schon lange.
Gut, lass uns bei dem Thema SMB so ein bisschen bleiben. Es gibt ein neues russisches Fintech. Es ist gerade so ein Trend, ne? So aus Osteuropa kommen gerade so ein paar Themen rüber. So ein Banking, also Service Provider aus Estland oder Lettland, war, glaube ich, ja kürzlich auch mal bei uns im Blog im Interview. Dann ja aus Bulgarien noch ein Software-as-a-Service-Anbieter, so ein Banking-as-a-Service-Anbieter. Dann aus dem Trinkhoff-Konzern, die Direktbank aus Russland, die nach Mittel-Westeuropa kommen will. Und jetzt Finom. Ich habe es noch nie vorher gehört, aber Investoren sind die gleichen, die bei Stripe mit drin sind, die sich halt auch wieder auf das Thema KMU draufwerfen. Kennst du sie?
Nee, ich kannte sie auch nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast natürlich in allen Märkten ein Konto, genau das Gleiche, du hast in allen Märkten lokale Fintechs, die jetzt groß werden und dann natürlich sich dann eine internationale Expansion anschauen, und dann kein Wunder, dass sie nach Deutschland kommen, weil wir sind, kein Wunder, die größte europäische Volkswirtschaft. Und ob die jetzt aus dem Westen kommen wie Konto oder aus dem Osten wie Russland, am Ende des Tages ist es vollkommen egal. Wir werden mehr und mehr Fintechs im deutschen Markt sehen, die in ihren Heimatmärkten skaliert sind. Ob die dann erfolgreich sind, auch das war ja bei dem Konto-Podcast so beeindruckend, nach dem Motto, naja, wir sind halt das N26 von Frankreich und wir haben halt gedacht, das funktioniert in Deutschland genauso. Nee, funktioniert eben nicht genauso, weil hier kennt keiner das N26 von Frankreich. Und insofern müssen natürlich diese Startups dann, und das ist im Konto-Podcast ja auch sehr gut rübergekommen, müssen dann natürlich eine lokale Strategie finden, wie sie in den Markt kommen. Und das ist nicht nur jetzt bei Konto, sondern bei Finom und bei allen anderen, die dann auch noch kommen werden, eine Herausforderung.
Ja, fand ich auch. Ich fand ihn auch sehr ehrlich im Podcast gestern. Also ja. Ich habe das dann auch gehört, ja. Dachte so, yo, da hat jemand wirklich, gut, Berater-Hintergrund, glaube ich, sehr, sehr gut erkannt, was die Challenges sind und wie man halt rangehen muss. Aber ja. Die lokale Adaption unterschätzen ja dann doch immer wieder der ein oder andere, weil man sagt, okay, das ist wirklich ein Copy and Paste Game, das ist dann doch nicht immer genau so, ne?
Und da zeigt sich leider mal wieder.
Sorry, Moment.
Da zeigt sich leider mal wieder.
Sorry, du. Nee, du.
Du. Ja, in der Zeit ist leider mal wieder die Problematik in Europa, dass halt Europa doch nicht so homogen ist. Und nur weil ich in einem Land erfolgreich bin, heißt noch lange nicht, dass ich das 1:1 Copy-Paste ins andere expandieren kann, sondern ich muss halt eine Individualstrategie Land für Land schaffen, was natürlich ein Riesenvorteil ist in anderen Ländern wie USA, wie China, wo ich zwar die gleiche Populationsgröße wie in Europa habe, aber einen viel homogeneren Markt.
Ja, und du hast dann manchmal noch Momente. Und die sind ja auch nicht mal eben so zu reproduzieren. Ne? Also wenn du das Image eines N26 in Frankreich hast, hast du das nicht automatisch dann in Deutschland und damit kannst du diesen Momentum nicht nutzen. Ne?
Exakt,
ja. Lass uns mal auf eine andere, eher schon fast Incumbent kommen. Die kommen direkt, Übernahme ist perfekt. Ist ja, wie du schon ein paar Mal auch zugegeben hast, so ein bisschen fast deine Hausbank. Ne?
Ja, nicht mehr. Okay. Also ich habe da noch ein Konto und ich finde alles auch super. Und ich hab, aber ich bereite mich vor auf und ich befürchte das Schlimmste und darauf bereite ich mich vor. Ich migriere gerade.
Du migrierst, okay. Also die kommen direkt, die Übernahme ist hat stattgefunden. Witzigerweise ist die kommen direkt, man hat das Gefühl, fast noch nie so erfolgreich gewesen oder jedenfalls die Meldungen, die man von ihnen hört, sind fast nur noch Erfolgsmeldungen, sowohl Kundenanzahl als auch Ergebnis. Und jetzt sind sie auch neuer Partner geworden von O2. Das O2 Banking, was vor 3-4 Jahren, glaube ich, von der Fidor Bank gestartet wurde, ist jetzt bei der Comdirect angekommen, ne?
Ja, finde ich super spannend, weil die Comdirect sich jetzt, die ja eigentlich als klassischer Direktbroker gestartet ist unter eigenen Marke, sich jetzt so mehr und mehr als White Label Bank positioniert. Und das ist ja nur eines von vielen, oder von vielen, von, es ist nicht das erste, wo die Comdirect Bank das macht. Und von daher mag das vielleicht auch ein Signal der zukünftigen Strategie der Commerzbank mit der Comdirect sein, dass sie sich da so ein bisschen eine kleine Spielwiese bauen für eine White-Label-Bank.
Genau, also die anderen White-Label-Dinge sind zum Beispiel auch so im Fußball, ne? Haben sie jetzt mittlerweile, genau, glaube ich, mit Borussia Dortmund und hier mit diesem misslichen Hamburger Fußballverein in Blau. Da haben sie auch so eine Karte gebaut und bringen auf die Art und Weise halt das Thema Bezahlen ins Stadion und natürlich aufgeladen mit einer Emotion. Das ist, finde ich, auch sehr interessant. Ich glaube, diese Idee des White Labeling hatten ja mal so vor 5 Jahren, als es eigentlich damals nur eine Wirecard und eine BIW und sowas und ein bisschen eine Fidor gab, einige von den Banken. Die meisten haben es dann nicht wirklich umgesetzt. Die kommen direkt damals ja auch schon mal so eine Trading API rausgebracht und haben sich schon tiefer, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt, aber dann doch nicht so richtig umgesetzt. Jedenfalls schien es so. Aber jetzt sind das vielleicht die Ergebnisse auch von den Sachen, die man vor längerer Zeit mal losgetreten hat. Aber fand ich auch interessant, mal sehen, ob diese Kombination aus Mobilfunk und Bank dann wirklich funktioniert. Weil die Idee, das haben wir ja beide auch schon ein paar Mal diskutiert auf Twitter und auch so, gibt's ja wirklich schon seitdem es irgendwie die Handys gibt. So richtig erfolgreich ist bisher keiner von denen geworden. Vielleicht wird es aber jetzt hier was, ne? Also.
Ja, also so sehr ich ein Freund von der neuen Strategie der Comdirect bin, Ex-Commerzbank. Also meine Befürchtung ist, sobald sie in der Commerzbank drin sind, wird es nicht mehr gut. Aber das mag ein böses Vorurteil sein, aber ich habe da wirklich ein schlechtes Bauchgefühl. So kritisch bin ich allerdings bei der Kombination Bank und Mobilfunkanbieter, weil Warum soll ich denn zu O2 Banking gehen und wo ich dann in 2 Jahren zu Vodafone wechsle oder zur Telekom, tue ich dann mein Bankkonto dann auch mit wechseln? Werde ich meinen Mobilfunkanbieterwechsel abhalten, weil ich da so ein Bankkonto habe? Also wenn das so erfolgreich wäre, dann wäre das ja bei Fidor schon durch die Decke gegangen. Also ich bin da sehr skeptisch. Ich habe ja immer noch eine Infografik im Petto der gescheiterten Finanzdienstleistungsaktivität der deutschen Mobilfunkanbieter. Das ist so viel, dass ich keine Zeit habe, diese Infografik zu clustern und fertig zu machen, weil wir einfach mal in einem Dokument also runtergeschrieben haben. Und das ist wirklich viel, was da gestartet wurde.
Es ist eine vermeintliche Nähe, die irgendwo sofort einem klar ist, dass man sagt, okay, so viele Leute machen mittlerweile Mobile Banking, Mobile Payment und eigentlich liegt das total nah, das auch mit dem Telefontarif oder mit dem Telefonangebot sofort zu verbinden. Und gleichzeitig ist es dann doch irgendwie eine komplett andere Welt, ne? Das ist, glaube ich, ja, irgendwie das, was du auch gerade beschrieben hast, ein bisschen, woran es dann doch immer hin und wieder scheitert. Die meisten Aktivitäten waren ja in der Regel auf Payment ausgelegt. Das ist ja jetzt wirklich richtig Banking. Und die Kombi zu sagen, okay, du hast damit irgendwie ein bisschen Freivolumen und so weiter, das leuchtet alles irgendwie ein, aber in der Tat, der Sprung zum wirklich neuen Konto nur wegen eines Handyvertrags ist natürlich dann irgendwie doch einer, wo man ja zudem gerade merkt, dass dieses Zweit-Drittbank-Drittkonto-Thema mehr und mehr nachlässt, umso teurer auch momentan die Konten werden. Womit wir beim nächsten Thema wären, dass Penta die kostenlosen Konten abschafft.
Ja, auch da habe ich es gerade noch 11:45 geschafft mit TraxPay. Wir haben nämlich gerade ein Penta-Konto mal zum Test eröffnet, rein rutschen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann mein kostenloses Konto, was ich 11:45 noch eröffnet habe, dann auch eingestellt wird und ich dann per AGB gesagt bekomme, übrigens kostet es 9 Euro im Monat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, 9 Euro im Monat für ein Geschäftskonto ist Peanuts.
Also, und ich finde den Weg auch richtig. Also Marco hat das ja kürzlich im Podcast bei Finance Forward auch ein bisschen erklärt, was sie da machen. Sie sagen halt, 60 Tage ist es weiterhin for free, um es auszuprobieren. Das ist, glaube ich, auch genau der richtige Zeitpunkt für Geschäftskunden, um festzustellen, ob das einen Mehrwert für sie hat. Weil über einen Monats Ultimo ist, glaube ich, zu wenig. Also ein zweiter ist schon, glaube ich, echt sinnvoll. Und danach 9 Euro pro Monat zu haben und dann halt auch zu sagen, okay, weitere Services kosten dann obendrauf noch ein bisschen mehr, macht total Sinn. Ich glaube, du musst auch Zahlungsverkehr und gerade das ist ja ein bisschen mehr, was Penta da auch machen will mit dem Kartenmanagement und sowas, das musst du nicht kostenlos machen, das hat ja einen Wert. Und bis dahin haben das viele Leute an verschiedenen Stellen möglicherweise sich zusammengeklickt und an verschiedenen Dienstleister was bezahlt und das hier damit 9 Euro zu bepreisen, völlig okay. Was sie ansonsten jetzt noch machen, sie versuchen mit der Volksbank Bielefeld-Gütersloh das Thema KfW hinzubekommen. Das ist ja etwas, was er auch in dem Podcast angekündigt hat.
Ja.
Ist ein ganz interessanter Move, dass Penta jetzt auf die Art und Weise versucht, die KfW-Akkreditierung sozusagen vorzuziehen. Die müsste ja sonst die Solaris Bank machen, als White-Label-Partner hinter denen. Die haben es, glaube ich, noch nicht gemacht. Und jetzt gehen sie halt in die lokale Kooperation mit Volksbanken. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Volksbank Venture ja mittlerweile bei Penta investiert ist und möglicherweise dadurch dann die Kontakte geworden sind, ne?
Ja, ja. Und übrigens nochmal im Kontext Geschäftskonten, weil das ein sehr schmerzhafter Prozess, den ich jetzt nach diesem Management-Buyout von TraxPay durchgegangen bin, weil wir haben ja eine komplett neue Entity, also die TraxPay GmbH. Versuch mal in Deutschland als neue GmbH, und wir haben ja schon 40 Mitarbeiter und signifikante Volumen auf der Plattform, versuch mal eine blöde Kreditkarte zu bekommen. Das ist de facto unmöglich. Und warum haben wir das Konto bei Penta eröffnet? Weil alle etablierten Player, inklusive unsere richtige eigene Hausbank, uns nicht in der Lage waren, aus Compliance-Gründen eine Kreditkarte zur Verfügung zu stellen. Dann haben sie gesagt, ich will ja keine Kreditkarte, ich will keinen Kredit haben, gib mir einfach eine Debitkarte. Nee, geht nicht. So sehr im Moment auf den Pentas und Contests und Co. Rumgeprügelt wird, die haben keine KfW-Anbindung und Rückkehr des Hausbankprinzips. Diese KfW-Kreditgeschichte ist nett, aber wenn ich nicht in der Lage bin, meine einfachen Microsoft Office Abos zu bezahlen und überhaupt grundlegend zu arbeiten, weil mir meine Bank nicht in der Lage ist, eine Kreditkarte oder eine Mastercard und Visa Debitkarte zu geben, dann interessiert mich die KfW-Geschichte nicht, weil dann kann ich mein Geschäft nicht machen. Also von daher, ich möchte mal dieses Negative zurechtrücken. Ja, die haben noch keine Integration, die KfW, aber die bieten für die jungen Startups und die jungen Unternehmen erstmal die Grundlage an, überhaupt grundlegend Banking und ihr Geschäft machen zu können. Und das ist eigentlich viel dramatischer, was da der Gap ist. Und das habe ich ehrlich gesagt jetzt erst in diesem Management Buyout festgestellt, wo wir eine frische GmbH haben und eine Riesenfirma und aber trotzdem nicht mal eine blöde Mastercard und Visa-Karte von unseren Banken bekommen.
Jochen, das ist ein total spannendes Thema und der Chris Plantener von Contest ist ja einer der Gründe, warum er auch Contest gegründet hat, weil er ja sein Leben lang Freelancer war und als Freelancer auch immer Probleme hatte, eine echte Kreditkarte zu bekommen. Und deshalb hat er ja auch gesagt, okay, das kann gar nicht wahr sein, dass eigentlich, ja, eigentlich eine Zielgruppe, die eigentlich, denen es eigentlich gar nicht so schlecht geht, nicht kreditwürdig ist. Und das Gleiche beschreibst du ja gerade auch. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich vor einem guten Jahr in ein Startup in Berlin investiert habe, damals auch Nufin genannt, die jetzt demnächst launchen, die genau das tun, ne? Eine Kreditkarte für Startups, für Early-Stage-Startups, um genau das, was du gerade beschrieben hast, deine Microsoft Office-Rechnung oder deinen Amazon AWS-Account auch vernünftig bezahlbar zu machen. Und aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für Penta, für viele Unternehmen, da drauf zu gehen, weil du halt auch sofort eine vernünftige Kartenmanagement-Lösung hast. Nicht nur, dass du eine Karte hast, sondern dass du halt auch deinen Mitarbeitern eine Karte geben kannst und das Kartenmanagement vernünftig darüber betreiben kannst. Ne?
Ja.
Lass uns zum nächsten Thema kommen. Das haben wir auch schon im Blog, glaube ich, gehabt. Das Thema Klarna, / Sofortüberweisung versus die deutsche Kreditwirtschaft, wo Klarna ja den Sieg vor dem Bundesgerichtshof jetzt hinbekommen hat. Und du hast es kommentiert, wir haben es alle ein bisschen kommentiert auf Payment and Banking. War ein langer Prozess, also Prozess im Sinne von sowohl gerichtlich als auch von der Zeitdauer. Und jetzt hat die Sofortüberweisung im Nachhinein Recht bekommen, ne?
Ja, und ich glaube, der Prozess geht noch weiter, weil am Ende des Tages es jetzt um Schadensersatz geht. Und das ist noch viel dramatischer, weil wenn ich jetzt Investor in Sofort gewesen wäre, würde ich natürlich jetzt sagen, Moment, ich hätte vielleicht sogar einen Marktanteil nicht von 7% bekommen, sondern einen Marktanteil von 15%, wäre nicht massiv Anti-Lobbying gemacht worden gegen ein jetzt offiziell beim BGH festgestellte Punkt, der gegen die AGBs verstößt.
Ja.
Und mal schauen, wie das weitergeht. Also ich glaube noch nicht, dass es das letzte Kapitel war.
Also vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, worum es ging. Es ging darum, dass Sofortüberweisung ja schon etwas länger da ist, seit 2005, 2006. Und damals ja uns Kunden die Möglichkeit gegeben hat, in Shops mit unserem Online-Banking zu bezahlen, unter Nutzung von PIN und TAN, also unserer Online-Banking-Credentials. Und es dann immer wieder Auseinandersetzungen gab zwischen den Banken, / der deutschen Kreditwirtschaft und Sofortüberweisung, ob das rechtens ist. Und da gab es halt immer die Aussage, dass die Online-Banking-Credentials eigentlich den Banken gehören und nicht von Sofortüberweisung aufgefordert werden dürfte, diese in den Sofortüberweisungsdienst einzugeben. Und dagegen hat halt Sofortüberweisung dann irgendwann geklagt. Und jetzt hat der BGH halt Sofortüberweisung Recht gegeben, dass sie diese Nutzung der PIN und TANs möglich machen dürfen und die Banken das nicht untersagen dürfen in ihren AGBs, ne?
Ja, und was natürlich dann ein massives Geschmäckle hatte, ist, dass andere Anbieter, die genau das Gleiche gemacht haben, eben nicht verklagt wurden. Also beispielsweise die Telekom hat auch einen Sofortüberweisungsklon gehabt, die wurde nicht verklagt. und ich glaube, das fällt jetzt, also diese Strategie fällt jetzt dem einen oder anderen massiv auf die Füße.
Jo, sieht so aus.
Lass uns bei Klarna bleiben, wieder aufs Geschäft, weil lieber unternehmerisch handeln, als irgendwie versuchen, die Leute irgendwie zu verklagen und da irgendwie Marktanteile zu schützen. H&M hat Klarnas Rechnungskauf in Deutschland eingeführt. Ist natürlich ein riesen Player. Und meine These, die ich ja schon lange vertrete in allen Fintechs, dass die Fintechs erstmal den KMU-Bereich aufräumen und da ihre Prozesse anpassen, KMUs dann ertragreich einführen können und verarbeiten können. Und wenn sie das geschafft haben, dann natürlich viel effizienter an die großen Large Caps gehen können. Hat Klarna x-mal gezeigt, hat PayPal gezeigt, hat Stripe gezeigt. Und jetzt zeigt es Klarna nochmal mit H&M, der dann plötzlich so diesen ehemaligen kleinen Underdog, der da irgendwo im KMU-Bereich rumgekreucht und gefleucht ist, jetzt hofiert und fast adelt, dass sie den Rechnungskauf da anführen.
Naja, zudem ist halt H&M aber auch schon länger an Klarna selber beteiligt, ne? Also das heißt, da ist sowieso eine gewisse ein gewisser Bias vorhanden, und aber trotzdem gut, super, ne? Also dass da jetzt auch der Rechnungskauf, der ja sowieso sehr, nicht nur deutsch, also in Deutschland schon immer sehr stark vertreten war, und wie wir ja auch momentan sehen, ist dieses Pay Later ja etwas, was auch gerade weltweit durchaus immer mehr an Beachtung findet im E-Commerce, ne?
Ja. Und wegen des Buys, ja, die sind beteiligt, aber wir wissen ja auch bei vielen Investments von vielen Banken, nur weil ich investiert bin, heißt nicht, dass ich es einsetze.
Da kommt jetzt viel Trackspay.
Nee, nicht Trackspay, nee.
Alles klar.
Es gibt da so eine komplette Einheit an der Bank, die
investiert und die Banken nutzt. So, aber die Kollegen von Decathlon, ja, übrigens, voll der super Erfolg, ne, Decathlon in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es bei dir in Bonn einen gibt, aber die kannte ich ja über Jahre wirklich nur aus Frankreich und die haben sich ja wirklich echt breit gemacht in Deutschland. Ne? Man hat das Gefühl, dass viele von diesen ganzen kleinen und mittleren Sportläden mittlerweile nicht mehr da sind und Decathlon da echt wahnsinnigen Erfolg hat mit diesen, ich sag mal eher Aldi-mäßigen Riesenfilialen für Sportzubehör, ne?
Ja klar, also ich kenne die natürlich, ich kenne die schon lange vorher von Frankreich und die haben ja in Frankreich eine so eine Marktposition, wie de facto Aldi, bevor Lidl groß war. Also wenn Decathlon irgendwelche Aktionen macht für irgendwelche Tauchmasken oder irgendwelche Sportartikel, hat dann quasi jeder Franzose das. Und das ist das Problem, wenn man dann in Frankreich an den Strand geht, dass jeder die gleichen Sachen hat. Von der Position sind ja Deutschland noch lange entfernt.
In der Tat. Aber sie haben jetzt irgendwie eine Scan-and-Go-Lösung, sodass du halt Corona wahrscheinlich auch getrieben jetzt die Möglichkeit hast, sofort die ganzen Sachen halt zu scannen und rauszugehen und nicht mehr an der Kasse wirklich zu stehen, ne?
Ja.
Wir kommen zur nächsten Funding-Runde, Monzo. Nochmal neues Kapital bekommen, aber wohl mit einer deutlich niedrigeren Bewertung. Und ich glaube auch der CEO ist auch zurückgetreten und jetzt Präsident von Monzo, ne?
Ja, und da gab es dann eine Riesendiskussion, was es denn bedeuten würde. Und da wurde eine fast boulevardeske Diskussion in der Fintech-Industrie aufgeführt, nach dem Motto, dieser CEO tritt zurück und negativ. Ich sehe das eigentlich sogar eher positiv. Wenn der zum richtigen Zeitpunkt, und da kann man natürlich immer diskutieren, war es der richtige Zeitpunkt, ist es zu früh, ist es zu spät, sagt, ich glaube, ich kann die Firma nicht mehr in die nächste Phase führen, ist das für die Company eigentlich extrem positiv. Und es ist halt nicht jeder Mark Zuckerberg und Steve Jobs und ein Herr Bezos oder ein Herr Gates. Es können einige Leute eben nur die Firmen in einer gewissen Phase managen. Und wenn die dann rechtzeitig zur Erkenntnis kommen, ey, ich trete mal zurück und lasse halt jemanden dran, der das vielleicht sogar viel besser kann, weil ich bin am Ende des Tages Shareholder und dann habe ich noch viel mehr davon. Das ist, da kann man nur den Hut vorziehen. Also von daher
die Diskussion sehr positiv. Die Diskussion, Jochen, hatten wir schon ganz, ganz häufig und da bin ich auch ein ganz starker Vertreter von, dass du halt Manager hast für bestimmte Phasen. Ja. Und in der Tat, die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind halt eher Ausnahmen, würde ich sagen.
Die absoluten Ausnahmen,
ja. Dass du halt von der Gründung bis zum Unicorn und mehr, Weltkonzern in der Führung bist und auch da siehst du ja, dass die teilweise zwar natürlich das Gesicht sind, aber sich natürlich auch ganz, ganz stark verstärkt haben an der Seite. Also ein Facebook ohne Sheryl Sandberg wäre wahrscheinlich irgendwie auch nicht da, wo sie heute sind. Und Tim Cook war ja auch schon lange Zeit bei Apple irgendwie immer an der Seite von
Steve Jobs.
Von Steve Jobs, genau, sorry. das, klar. Und das, ich finde das auch immer stark. Ich finde es eigentlich echt eher ein starkes Signal. Aber du weißt ja selber, wie das ist. Ganz oft ist es ja so, dass dann auch der CEO derjenige ist, der die letzte Funding-Runde gemacht hat, die neuen Investoren, die reingekommen sind, dann natürlich irgendwie auch ein Stück weit diese Personen auch mit der Firma verbinden. Und dann sind solche Steps back auch immer ganz, ganz schwer möglich, weil du halt nie den richtigen Zeitpunkt irgendwie findest dafür, ne?
Ja. Ja.
Gut, lass uns über das Thema WeChat Pay sprechen. Die führen den Credit Scoring für 600 Millionen Nutzer ein. Ich hätte eigentlich fast gedacht, die haben das schon lange. Das ist für mich eher so eine News, wo ich dachte so, ups, haben die das noch gar nicht? Aber jetzt führt WeChat Pay für ihre knappen 600 Millionen Nutzer. 600 Millionen Nutzer. Wow, ne? Eine Bonität ein.
Also erstens, ich glaube, beides stimmt, was du sagst. sowohl sie hatten es schon, als auch, dass es jetzt tatsächlich ausgerollt wird. Und das ist natürlich eine Geschichte, dadurch, dass die den Kunden so gut kennen, weil die sitzen ja da in einer dominierenden Marktposition im Payment, die unglaublich, sie sehen alles, was die Leute kaufen, wo sie kaufen, wann sie kaufen, etc. Ist es natürlich relativ einfach, darauf basierend natürlich auch eine Kreditentscheidung herbeizuführen. Und das Dramatische an dieser Kreditentscheidung ist natürlich, die wissen sehr gut, mit einer sehr guten Präzision, wie gut der Kunde ist und können dann darauf basierend natürlich ohne irgendwelche bei uns bekannten Kreditprüfungen dem Kunden sofort einen Kreditrahmen einräumen. Mit der Konsequenz mehr Umsatz, mehr Volumen und aber auch eine viel stärkere Abhängigkeit in diesem Ökosystem. Und das gemessen dann auch in diesem politischen System ist fast ein bisschen beängstigend.
Total, wie wir immer wieder feststellen, dass diese Macht von WeChat, von Ali in diesem System einfach echt immer wieder etwas ist, wo man nicht den Kopf schüttelt, aber wo man dann doch immer wieder sich denkt, so fühlt sich irgendwie komisch an, ne?
Ja. Und ich meine, im Kleinen hat das ja PayPal im Merchant Lending schon und das macht ja Klarna, Wirecard, Stripe und Co. alle auch im Merchant Lending. Da gibt es schon längst ein Kreditscoring im B2B-Bereich hinter den Merchants auf Basis der Transaktionsdaten im Payment. Also von daher im Kleinen haben wir das bei uns auch schon längst. Die Chinesen zeigen natürlich, was dann ein mögliches Zukunftsszenario ist. Und ehrlich gesagt, das will ich gar nicht.
Aber es zeigt in der Tat, wo es hingehen kann. Und du hast gerade gesagt, ein mögliches Zukunftsszenario. Und so weit weg sind wir davon natürlich dann auch wiederum nicht. Ne?
Ja.
Es gibt News von Check24, von der Check24 Bank, die nun ihre BaFin-Lizenz erhalten haben und am 1. Oktober diesen Jahres starten wollten. Das ist, glaube ich, keine Nicht-News, sondern es ist echt eine richtig fette News, ne?
Wobei wir auch das ja schon im Blog ein paar Mal besprochen hatten und das ja auch sich in der Vergangenheit angedeutet hat. Ich bin mal gespannt, und das ist für mich dann die eigentliche News, wie Check24 das spielt. Ob die das extrem aggressiv gegen ihre Kunden, also sprich ihre Banken, spielen, weil Check24 ist natürlich der Gatekeeper bei vielen Finanzdienstleistungsvergleichsangeboten und führen die Kunden dann weiter zu den Banken, oder ob sie es dann eher auf ein bisschen Co-Opetition spielen, sich ein paar Rosinen rauspicken und dann doch die Banken noch leben lassen. Weil das hat auch ein riesen Eigenkannibalisierungspotenzial, dass sie dann natürlich sagen, ich tue mir auf der einen Seite zwar neue Produkte einführen, auf der anderen Seite schneide ich mir aber massiv in die Erträge rein von meinen Bankkunden und tue die vielleicht sogar zu einem Wettbewerber vergraulen. Mal gespannt.
Absolut. Das wird, glaube ich, genau die interessante Frage, die wir ja auch schon in der Tat ein paar Mal im Blog und auch hier im Podcast hatten. Und C24 Bank heißt sie jetzt, ne? Interessant.
Ja. Ja. Ein bisschen mehr Kreativität hätte ich schon gedacht, hätten die Kollegen. Aber ist okay.
Lass uns zu einem anderen Player kommen. Die Sparkassen-App bietet nun auch eine Kontoeröffnung an.
Ja. Ja. Schön, dass das noch eine Nachricht wert ist. Jetzt kann man natürlich sagen, die Challenger-Banken haben das schon lange und wir als etablierte Anbieter bieten das jetzt auch an. Also ich kenne da eine große etablierte blaue Bank, die Deutsche Bank, die das auch bestimmt schon seit 2 Jahren hat. Also von daher, Gratulation Sparkassen, dass ihr das jetzt auch habt.
Die Kollegen von Finleap haben was gemacht, da bin ich immer ein bisschen biased. Allerdings finde ich die Lösung, die sie gemacht haben mit der DVAG, Deutsche Vermögensberatung, man kennt sie auf jeden Fall von Jürgen Klopp, ist, glaube ich, das Testimonial von denen. Ne?
Und früher Michael Schumacher.
Stimmt, ja, richtig. Mit der roten Kappe.
Ja.
Was die gemacht haben, die bauen ein Beratertool. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also sonst geht es ja ganz häufig um den Kunden direkt. Oder halt das B2B, aber halt auch den Kunden direkt. Aber die haben ja etwas gebaut für den Berater. Und die DVAG lebt ja davon, dass die halt 17.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater haben. die jetzt wohl mit diesem Tool eine bessere Analyse der Kunden machen können und auf die Art und Weise den Kunden besser beraten können. Ne?
Ja.
Jo, Glückwunsch nach Berlin.
Genau.
Das Thema Identität. Ja. Ja, genau. Bleiben wir in Berlin, gehen wir rüber zu VeryMe, die mehr und mehr ihren Footprint versuchen, glaube ich, in der öffentlichen Verwaltung zu verstärken, ne? Und diese ganzen EIDAS-Zulassungen jetzt bekommen haben und auf die Art und Weise die Chance haben, die Cases, die in der Verwaltung zu tun sind, auch wirklich komplett digital machen zu können, ne?
Ja, ich glaube, die pivoten jetzt so ein bisschen, auch wenn es kein richtiger Pivot ist, aber sie verlegen ihren Schwerpunkt, weil im normalen Online-Identifikationsbereich ist halt jetzt nicht mehr so sehr viel zu holen, während hier in dem Bereich Corporate Governance ist natürlich sehr viel noch an Möglichkeiten gegeben. Das Grundproblem, das hatten wir ja damals auch im Podcast mit denen, ist, wie häufig nutze ich halt sowas in der öffentlichen Verwaltung? Da haben wir dieses Beispiel mit der Hundesteuer.
Ja, ich erinnere mich. Na gut, die sitzen ja halt auch im Gebäude der Bundesdruckerei und möglicherweise bekommst du dadurch auch die Use Cases nahezu automatisch vor die Nase. Ob die jetzt wirklich die Massen-Use Cases sind, ist immer, glaube ich, die spannende Frage.
Ja.
Aber immerhin, finde ich, geht es da weiter, auch wenn du zu Recht sagst, wie oft nutze ich das, aber da geht es weiter. Bei anderen Ident-Lösungen, die auch mit großem Schwung gestartet sind, da höre ich immer weniger momentan, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt, ja. Ja.
Gut, dann das Thema Libra, Calibra, jetzt umbenannt in Novi. Etwas, was wir, glaube ich, im Podcast ein paar Mal schon hatten, auch im Blog schon ein paar Mal hatten, aber was uns wahrscheinlich ähnlich, wie wir vorhin schon über Andreessen Horowitz gesprochen haben, auch in den nächsten Jahren immer weiter beschäftigen wird, was da bei Libra und ihrer eigenen Währung passieren wird. Die haben jetzt gerade eine Umbenennung gemacht, um diese Unabhängigkeit von Libra noch ein bisschen klarer zu machen, haben sie jetzt die eigene Facebook-Wallet Novi genannt, ne?
Ja, das ist natürlich ein bisschen Marketing und ein Signal. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das weitergeht. Im letzten Exciting Commerce Podcast haben die übrigens auch darüber gesprochen, in einem ganz anderen Kontext, wo Facebook jetzt versucht, Shopify zu kopieren. Ja. Und da kam in einem Nebensatz eine guter Hinweis, den wir, glaube ich, hier auch noch mal aufnehmen sollten, nämlich was passiert eigentlich mit dem PageRank bei Facebook, also dem Algorithmus, der mir die Timeline priorisiert, in hoffentlich meinem Sinne, aber natürlich auch im Sinne von Facebook, wenn dann tatsächlich Calibra, Libra und dann umbenannt in Novi auf der Facebook-Welt da ist und ich da bezahlen kann, was hat es dann für den PageRank zu tun und werden dann vielleicht die Anbieter, die User und die Artikel, die Novi eingebunden haben, höher gerankt und stärker propagiert auf dem Facebook Portal, wenn man es mal so nennen mag, im Vergleich zu anderen, die eben nicht das haben. Das ist dann natürlich, wo dann ein Facebook seine Muskel spielen lassen kann. Und das eben nicht nur auf der Facebook-Welt, sondern eben dann auch in diesen anderen Facebook-Welten, also Instagram, WhatsApp und Co.
Aber das ist doch sowieso das große Thema, womit Libra generell prahlen kann, dass sie das Chicken-Egg-Problem weitestgehend gelöst haben. Also jeder andere, der irgendwie mit so etwas starten wollte, hat immer die Herausforderung, dass er entweder Endkunden oder Händlerkunden bräuchte. Und das hat Facebook ja nun mal wirklich par excellence. Und jetzt mit Facebook Shops oder wie das Ding heißt, ja noch viel mehr in den Vordergrund gerückt. Und da schließt sich doch ein komplettes Ökosystem. Ob es dann wirklich so riesig wird, wie man sich das vorstellen kann, sei mal dahingestellt. Aber die Ausgangslage ist ja nun mal wirklich perfekt. Und wenn du dir gerade anguckst, was bei Libra gerade passiert. Also ich glaube, das White Paper 2.0 war, glaube ich, echt eine ganz klare Antwort auf den Pushback, den sie bekommen haben aus der Regulatur und aus der Politik. Aber die letzten Hires, die sie gemacht haben, sind ja auch deutliche Signale dahin, dass man verstanden hat, dass man nicht in seiner rechtsfreien Welt ist, sondern die haben ja jetzt gerade als neuen CEO von der Association, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, den ehemaligen Chefjustiziar von HSBC geheiert. Also da siehst du, dass sie halt auch versuchen, in der etablierten Welt das Thema zu verankern. Und das finde ich wirklich schon echt super, super spannend. Und ich habe den nächsten Podcast mit dem Alex Bechtel hier von dem Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, den ich jedem echt empfehlen kann, der sich mit dem Thema beschäftigen will, weil Alex einen da super gut ranführt. Da gehen wir auch ein bisschen auf das Thema Libra ein. Aber das wird uns, glaube ich, nicht loslassen. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch auf der nächsten Banking Exchange, auf der nächsten Transaction immer wieder mal haben. Das ist jetzt, kommt aus dieser Nerd-Ecke raus und es kommt auch aus dieser, aus der reinen Bitcoin-Ecke raus. Und das macht es, glaube ich, gerade so interessant.
Ja, und wird massive Auswirkungen haben auf die Banken im Cash und im Cash-Management, Zahlungsverkehr und natürlich auch auf die Zentralbanken. Und ich glaube, das diskutiert ja dieses digitale Zentralbankgeld in der
Podcast. Ja, genau. Und auf das Thema Trade Finance möglicherweise auch. Also wenn du das dann Ganze nochmal auf DLT-Technologien dir überlegst und was das mit dem digitalen Zentralbankgeld zu tun hat, ist es
ja, stimmt.
Vor allen Dingen
sind wir schon im Trade, ja klar.
Vor allen Dingen da echt ein fettes Thema. Ja. Also das kann man sich da ja gerade diese Zug-um-Zug-Geschäfte und sowas kannst du ja wunderbar darüber abbilden, denken. Ne? Ja. Aber da sind wir schon bei einem ähnlichen Thema. Die Kollegen von Bitbond, den Radko Radoslav, den du und ich ja auch schon seit Jahren kennen. Am Anfang habe ich auch gedacht, was macht der eigentlich da? Aber das, was der da macht, macht der echt mit einer Werbe und mit einer Nachhaltigkeit, die mich auch immer wieder echt beeindruckt. Also alte McKinsey-Schule hat man das Gefühl, der zieht das durch, hat das gut durchdacht und jetzt kooperiert er mit der Börse Düsseldorf, um das Thema Tokenisierung von Assets und die Handelbarkeit dahin zu bekommen. Aber das halt auch wieder auf Blockchain-Basis. Also der zieht da auch ein hartes Thema durch, ne?
Ja, das ist das, was ich ja sagte mit dem thesenbasierten Investment bei Andreessen Horowitz. Das ist genau das. Und wenn ich natürlich dann kurzfristig schaue und sage, wo sind eure Revenues, wo ist die Skalierung, das können die natürlich alle nicht liefern. Aber über den Zeithorizont, sie müssen eigentlich nur sich immer wieder anpassen, sie müssen das Thema weitertreiben und irgendwann sind sie da und dann gehen sie auch nicht mehr weg. Da braucht man natürlich auch Investoren, die diesen langsteinigen Weg mitgehen.
Ja, ich glaube, Radko hat auch ein paar ganz gute Business Angels, ne? Unter anderem auch Nelson zum Beispiel hier von, wie heißt das Ding, was er jetzt macht?
Modify.
Ja, Modify.
Ex-Billpay.
Genau, der ist da mit drin und ich glaube, aber da sind noch ein paar richtige VCs mit drin, also nicht nur Business Angels. Lass uns auf ein anderes Thema kommen. Die Kollegen von Deposit Solutions, also Zinspilot, hier aus Hamburg, partnert mit der Hamburger Sparkasse.
Das war für mich ein großer Durchbruch, weil das hatte ich ja ganz, ganz früh damals noch bei Savedo, die mittlerweile ja auch von Deposit Solutions geschluckt wurden, als These, dass die hiesigen Banken das irgendwann mal auch anbieten werden und sich dann natürlich auch intern Konkurrenz machen fürs Einlagengeschäft. Ich hätte eigentlich gedacht, es kommt früher, aber Respekt, dass jetzt diese große Phalanx vor allem bei den Sparkassen gebrochen ist. Also super Job.
Ja, wobei die Raisin-Kollegen das, glaube ich, schon vorher gemacht haben mit ein paar anderen
Sparkassen. Mit der Deutschen Bank?
Nee, das ist auch Zinspilot, auch Deutsche Bank.
Ah, das war auch Zinspilot, stimmt.
Die Deutsche Bank ist auch beteiligt an Deposit Solution. Raisin hat es, glaube ich, auch mit ein paar Sparkassen im Osten vorher schon gemacht. Und da merkst du halt gerade, dass es dann doch nicht wieder die eine Sparkassenmeinung gibt. Damit sind wir beim nächsten Thema, zum Thema eine Sparkassenmeinung. Es gab mal Yomo.
Ja. Und es ist alles gesagt bei uns im Blog und im Podcast. Guckt einfach Payment Banking, gebt Yomo ein. Jetzt ist es tatsächlich zu Ende. Schade.
Haben eigentlich die Kollegen von dem Plaudertaschen-Podcast auch das Thema schon mal aufbereitet?
Glaube ich nicht. Die hören, glaube ich, zu, Robin. Macht es doch mal.
Robin, Patrick, können da mal drüber sprechen. Ladet doch mal jemanden ein, der sich Yomo ausgedacht hat. Wir kommen auch gerne als Gast dazu. Jochen kommt vor allen Dingen gerne als Fanboy dazu.
Nee. Als enttäuschter Fanboy.
Die großen Payment-Anbieter, die momentan in Europa jetzt so entstanden sind, aus den letzten Fusionen, Migrationen, Übernahmen und dergleichen, also Ingenico Group, Nets, Nexi und Worldline, haben einen gemeinsamen Verband gegründet. Das klingt erstmal unbedeutend. Auf der anderen Seite könnte das aber halt auch ein ziemlich klares Signal sein, was da passiert, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, gut, also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie noch nicht genügend Verbände hätten. Und auch in dem Bereich gab es ja auch in Deutschland schon Arbeitskreise, Verbände etc. etc. Ich habe mir, als die Pressemitteilung kam, den Spaß gemacht, auf die Website zu gehen und es einfach mal zu verstehen, nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich? Wo differenziert ihr euch von den vielen anderen Initiativen? Und das habe ich dann bei Twitter gepostet, einen Screenshot, FAQs, was sind wir? Und dann war da nichts. Also es war stand einfach nur, Content wird noch kommen oder so. Also das ist, weiß ich nicht, offensichtlich zumindest zum Start mit der extrem heißen Nadel gestrickt. Klingt für mich jetzt im ersten Schritt irgendwie so ein CEO-Thema. Wir müssen mal was machen. Und dann sind sie schnell an die Presse gegangen. Und wie gesagt, wenn man dann klickt, FAQs, war nichts dahinter. Das mag sein, dass das jetzt gefüllt wurde. Deswegen bin ich im Moment noch nicht so, dass ich denke, das wird ein Riesending und den Markt bewegen. Es ist sinnvoll, aber es kommt natürlich jetzt darauf an, wie die es spielen.
Mhm. Genau, ist wahrscheinlich wirklich eine interessante Frage, ob es wirklich wieder zum kleinsten gemeinsamen Nenner führt oder ob sie wirklich eine richtig große Agenda dahinter haben. Ich glaube, der Markus Mosen hat es auch, ich weiß gar nicht genau wo, ob bei uns oder bei Finanzszene auch versucht einzuordnen, was das heißt. Aber was man halt sieht, dass diese großen Player sich jetzt ja gerade versuchen, ein bisschen zusammenzutun und vielleicht irgendwie auch mit einer Stimme zu sprechen, was sie bisher nicht getan haben. Ne?
Ja, und was eigentlich das, wenn man ein bisschen dahinter schaut, das fast Spannendere ist, was ja im Moment passiert, ist, dass ja da auch weiterhin eine große Konsolidierung angesagt ist und aus meiner Sicht auch die Konsolidierung bei den mittlerweile großen Playern wie Netz und Ingenico nicht Halt macht. Also Ingenico soll ja auch übernommen werden und es ist die Frage, ob das nicht vielleicht ein Signal der Zukunft eines großen paneuropäischen Payment Players ist, dass es gar kein Verband ist, sondern die dann nochmal ihre Assets zusammenwerfen.
Das war ja auch ein bisschen der Versuch meines Hinweises am Anfang, ob das möglicherweise mehr ist als nur ein neuer Verband. Ne?
Ja.
Jochen, wir sind mit den News eigentlich durch und wollen noch ein bisschen kurz über Personalien sprechen. Ich glaube, das können wir kurz machen. Ne? Die Kollegen von Smava haben wohl auch Corona-bedingt ein Zehntel der Mitarbeiter entlassen. Ich frage mich dann auch immer so, ist es wirklich Corona-bedingt oder nicht? Aber wurscht, haben auf der anderen Seite, glaube ich, gerade eine relativ große Funding-Runde nochmal bekannt gegeben. Also Alexander Artopé hat das gerade nochmal, ich glaube, irgendwie gestern oder vorgestern nochmal auch offiziell bestätigt. Haben wir von 700 Mitarbeitern ungefähr ein Zehntel entlassen.
Ja, die wollen ja an die Börse, wollten letztes Jahr an die Börse, haben es nicht gemacht, jetzt haben sie die Funding-Runde gezogen. Das ist nicht vom Tisch. Und wenn ich an die Börse will, muss ich natürlich gute Business-KPIs präsentieren. Und da ist natürlich Revenue und Kosten sind die wichtigsten. Und wenn ich ein Revenue steigere, weil sie sagen, vermeintlich guter Zahl, und senke gleichzeitig meine Kosten, mache ich mich natürlich noch ein bisschen schöner und hübsche mich auf für die Börse. Ich glaube, das ist dahinter.
Dann gibt's neue Aufsichtsräte oder eine neue Aufsichtsrätin bei Wirecard. Über Wirecard könnte man wahrscheinlich diesen Monat auch einen ganzen Podcast machen, über das, was alles passiert und nicht passiert ist und verschoben wurde. Hauke Staats, Vorständin der Deutschen Börse, zieht in den Aufsichtsrat von Wirecard ein. Kann man als Signal auch ein bisschen sehen, dass die Deutsche Börse da auch mit reingeht. Und wie sagte das Handelsblatt, ich zitiere nur, den Konzern endlich auf DAX-Niveau zu heben.
Ja. Also wenn wir uns die großen Konzerne anschauen, sitzen in den Aufsichtsräten immer Leute, die prinzipiell relativ schnell vom Aufsichtsrat runterspringen können in die operative Verantwortung, wenn irgendwas passiert. Wir haben es auch bei der Deutschen Bank gesehen mit John Crine, der im Aufsichtsrat war und dann runtergesprungen ist in die operative Ebene als CEO. Und es ist ja auch in der Presse offen die Diskussion über die Zusammensetzung des Vorstands. Das mag ein Signal sein, muss es aber nicht.
Genau, und aber das hab ich auch gerade gelesen. Da gibt es ja jetzt ein paar Aufsichtsräte. Ich glaube, die Deutsche Börse, der ehemalige CFO, ist ja, glaube ich, mittlerweile der Aufsichtsratsvorsitzende von Wirecard. Ne? Also da sind da gerade ein paar Leute aus der Börse drin. Die Deutsche Bank hat ja gerade auch, glaube ich, auch einen neuen Aufsichtsrat aus der Börse, den Theodor Weimer. Also da, die Deutsche Börse ist da.
Ist die Deutsche Börse in Neue Deutschland AG?
It looks like. Mastercard hat einen neuen Präsidenten.
Mann. Ja. Javier Perez verlässt Mastercard Europa als Präsident. Beeindruckende Karriere. Ich kenne ihn noch als mein Präsident. der gute Mann hat bei Europay Karriere gemacht, ist dann zu Mastercard. Lateinamerika war da Präsident und ist dann vor irgendwie 20 Jahren oder 15 Jahren zurückgekommen zu Mastercard Europa, hat dann Alexander Laback ersetzt, der nur ein kurzes Intermezzo hatte von irgendwie 1-2 Jahren, und ist seitdem Präsident von Mastercard Europa gewesen und geht jetzt in Ruhestand. Supermann, total gut vernetzt. Und Mark Bunnett ist, ich kenne ihn nicht, aber war wohl Chef von Mastercard UK und Ireland.
Okay. Jo, Mastercard ist sowieso unser Sponsor für den Podcast. Vielen Dank nochmal an euch. Auch wenn es, glaube ich, bei uns ist, ist es Europe oder ist es Deutschland? Ich weiß es gar nicht genau.
Deutschland. Ja, gut. Aber es gibt alles, ja, Mastercard Deutschland. Deutschland ist eine Niederlassung von Mastercard Europa.
Alles ein Pott. So, genau. Noch eine Personalie. Die Sparkassen haben jetzt auch ihren Hipster.
Das hast du gesagt. Ja, Erik Meyerhoff geht in die Geschäftsführung von der S-Payment, ersetzt Rüdiger Molkecker.
Der nicht sofort rausgeht, sondern
eine Zeit. Genau, der noch übergeben wird und irgendwie 2021 in Ruhestand geht. Und Ottmar Bloching und Frank Büttner bleiben an Bord. Und Erik Meyerhoff war bei Rakuten, meines Wissens, und dann bei Idealo und zuletzt ganz kurz bei Diconium, diese Strategietochter vom Volkswagen-Konzern, und ist jetzt Geschäftsführer geworden bei der S-Payment. Also insofern, er hat einen Handels-Background, das ist schon mal gut, er hat einen Digital-Background, auch schon mal gut. Mal gespannt, wie er sich da in diesem roten Konstrukt einfühlen wird.
Und er hat einen langen Bart.
Und das auch, genau, Hipsterbart, genau.
Ja, das war jetzt gemein. Also Erik, Entschuldigung, aber das musste sein. Das Bild war zu typisch, da musste man drüber sprechen. Über Monzo, über Tom Blomfield hatten wir schon gesprochen, dass er sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und in die Präsidentschaft sozusagen einzieht. Dann der letzte verbliebene Gründer von Lendico. Rocket Startup, wenn wir uns erinnern, von der ING übernommen, verlässt jetzt auch die ING. Ich glaube, das ist relativ normal, ne? Also hast du noch einen Earnout und wahrscheinlich der Earnout jetzt erreicht und Clemens Paschle verlässt es jetzt. Interessant war, dass ich habe jetzt gelesen, wer jetzt die Geschäftsführung übernimmt. Hast du das auch gelesen?
Nee.
Ich glaube, Becker, der Kollege Becker, der hat so ein anderes Landing-Ding gemacht. Wie ist er denn auch aus Frankfurt? Vergessen. Muss ich nochmal kurz gucken. Fuck. Sage ich dir gleich, und du kennst den auf jeden Fall.
Thomas Becker.
Ja,
Ventura.
Ja. Ah. Ja, genau. Der ist schon länger auch schon bei der ING und der übernimmt jetzt die Geschäftsführung von Lendico sozusagen im ING-Umfeld.
Ja, also du hast da in einem Nebensatz was gesagt, was bei mir so ein bisschen aufstößt nach dem Motto, naja, jetzt ist das Earnout vorbei. Als würden jetzt die Gründer nur noch quasi die Zeit absitzen, bis sie ihre Shares bekommen und dann fluchtartig den Laden verlassen. Das kann man so interpretieren. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade eine ING, die sehr innovativ ist, finde ich es schade, dass sie es nicht geschafft hat, solche Leute zu halten.
Ja, da hast du recht. Also bei der Interhyp zum Beispiel ist es ja so gewesen, dass die noch relativ lange auch dabei waren und teilweise sogar noch dabei sind. Ne? Die ursprünglichen, ja, Gründer jedenfalls nicht direkt im operativen Management, aber sehr nah dran. Das stimmt. Aber ehrlich gesagt, wenn du aus so einem Rocket-Umfeld herauskommst, dann sind es ja in der Regel irgendwo schon Berater, die so ein Ding halt aufbauen und dann schon sehr Exit-getrieben sind. Lass uns doch ehrlich sein. Also so ein paar Sachen laufen ja schon in diese Richtung und dann geht es schon darum auch zu sagen, okay, da gibt es einen Earnout. Und wenn der Earnout abgelaufen ist, ja, ob du sie dann hältst, aber die meisten von denen haben da wahrscheinlich dann schon irgendwie schon wieder eine neue Idee im Kopf und wollen was anderes machen und wollen sich möglicherweise auch anderen Themen widmen.
Ja klar, also das mit dem Earnout ist natürlich richtig. Mir geht es eher darum, es wäre schön, wenn eine Infrastruktur schaffen würde, so jemanden dann nach dem Earnout wirklich zu halten.
Ich habe den Hinweis schon verstanden. Jochen, wir sind ungefähr bei einer Stunde. Damit haben wir unser Zeitlimit erreicht. Wir danken nochmal Mastercard für das Sponsoring. Wir haben ungefähr eine Stunde die ganzen News besprochen. Freuen uns total, wenn der ein oder andere uns bei der BEX im Streaming begleitet, also am 9. und 10. Ticket könnt ihr jetzt immer noch kaufen unter bankingexchange.com. Genau, das ist eigentlich das, was wir über den Mai sagen konnten. Freuen wir uns auf den Juni.
Ja, wir hoffen, dass der Juni etwas angenehmer wird, auch im Stichwort der Corona-Krise und der Heimisolation. Dass wir da ein bisschen mal wieder positivere Dinge und nach vorne schauend diskutieren können.
Ja, die Kinder gehen jetzt bei uns wieder in die Schule, hat angefangen und so wie es aussieht, soll es jetzt irgendwie auch wieder richtig losgehen in den nächsten 2 Wochen.
Also jeden Tag in die Schule?
Nee, momentan 1 bis 2 Tage die Woche. Und,
okay, ja,
aber es gab wohl jetzt eine Meldung, dass es jetzt losgehen soll in den nächsten Tagen.
Okay, ja, also wir haben alle, die Homeoffice machen und gleichzeitig Kinderbetreuung haben und da am Ende ihre Nerven sind, sie haben wirklich mein Mitgefühl, das ist wirklich schlimm. Also ich habe auch ein paar Stories bei uns in der Firma, das ist nicht so angenehm. Also da werden im Moment sehr viele Bälle hochgehalten, die man eigentlich gar nicht mehr hochhalten kann und die Dauer ist schon ziemlich lange.
Absolut. Gut. Das war's.
Dann.
Schönes Wochenende.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.